Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir heute Morgen miteinander Pfingsten feiern können. Pfingsten, das ist ein altes jüdisches Fest, ein Erntedankfest. An diesem Fest ereignete sich vor 2000 Jahren Großes. Da erfüllte sich das, was Jesus seinen Jüngern verheißen hatte: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Daran wollen wir uns heute erinnern. Wir wollen dem nachgehen und uns darüber freuen. In meinem Bücherregal steht dieses kleine, unscheinbare Bändchen. Es enthält Vorträge einer theologischen Woche in Eversbach. Mir gefällt vor allem der Titel: Mit Geist beschenkt. Der Geist ist ein Geschenk, die Bibel nennt ihn Gabe Gottes. Man kann ihn nicht kaufen, wie Simon es tun wollte in Samarien von den Aposteln. Er erhielt eine mächtige Abfuhr vom Apostel Petrus. Man kann diesen Geist nicht erwerben mit einer besonderen Frömmigkeit. Er ist einfach Geschenk. Sollen wir es auspacken, dieses Geschenk? Mal sehen, was drin ist. Vom Heiligen Geist wird vieles und manches geredet. Einige sagen, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Andere fühlen diesen Geist gerade körperlich. Oder andere haben besondere Erlebnisse mit dem Geist. Eigentlich wissen wir vom Geist nur aus der Bibel. Nur aus der Bibel wissen wir, wer der Geist ist, wie wir ihn empfangen und was er wirkt. Wir beschränken uns auf einige wenige Aussagen. Wir können ja nicht alle Aussagen jetzt der Bibel durchnehmen heute Morgen. Einige wenige nehme ich heraus, aber es sind wichtige Aussagen. Der Geist im Alten Testament. Im Alten Testament sind es einzelne Menschen, die den Geist empfangen. Besonders wird uns das erzählt von Simson. Das ist der mit den langen Haaren, bei dem die Haare immer wieder nachgewachsen wird. Er ist unterwegs mit seinen Eltern nach Timna und da begegnet ihm ein junger Löwe. Und da lesen wir im Richterbuch: So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna, und sie kamen an die Weinberge von Timna. Siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn gerührt über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Simson bekommt jetzt für diese Begegnung mit dem Löwen den Heiligen Geist, also eine momentane Gabe an diesen einzelnen Mann. Auch Könige und Priester bekamen den Geist für ihr Amt. Eindrücklich wird uns das erzählt von Saul und David. Als David von Samuel mitten in seinen Brüdern, wir kennen die Geschichte, Samuel kommt nach Bethlehem zu Isai und lässt alle Söhne vor sich treten, aber einer fehlt ja noch. Wo sind das der Knaben alle? Und da holen sie David und David wird da zum König gesalbt und erhält den Heiligen Geist. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und dann folgt jetzt dieser Vers, gleich anschließend. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Im selben Augenblick, wo David zum König gesalbt wird, verliert Saul sein Amt und damit verliert er auch den Geist. Im Alten Testament sind es also einzelne Menschen, die für eine Aufgabe, für eine besondere Tat oder eben für ihr Amt den Geist bekommen. Aber da gibt es doch noch diese wunderbare Verheißung. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume träumen, eure Jünglinge werden Gesichte sehen, auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Im Neuen Testament sollen nun alle den Geist bekommen, nicht nur einzelne besondere Menschen aus der Gemeinde oder aus dem Volk, sondern alle sollen den Geist empfangen. Als einige am Pfingsten über das Ereignis spotteten, heute Morgen habe ich die ganze Textlesung gehört im Radio, 20 vor 7 wurde der ganze Pfingstbericht gelesen im Schweizer Radio, das freut mich. Damals haben eben einige gespottet und gesagt, die sind voll süßen Weins. Da setzte Petrus zu seiner Pfingstpredigt an. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Alle sollen nun den Geist empfangen, unabhängig ihres Standes und ihres Geschlechts, Männer und Frauen, Alte und Junge, Knechte und Mägde. Jesus gibt allen den Geist, die an ihn glauben. Daran erinnert Paulus im Epheserbrief. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Woran erkennen wir jetzt das? Wir sehen ja den Geist nicht, wie wir den Wind auch nicht sehen. Aber wir spüren die Wirkung des Windes. Als wir hierher kamen, waren unsere Haare ganz zersaust von dem Wind. Wir spüren ja die Wirkung des Windes. Und so spürt man auch die Wirkung des Geistes. Wir erkennen den Geist an seinen Wirkungen. Im Bekenntnis zu Jesus. In Korinth, in dieser Gemeinde, herrschte große Verwirrung. Da wusste niemand so richtig, wer hat jetzt den Heiligen Geist. Einige haben sich hervorgetan mit der außergewöhnlichen Gabe, Geistesgabe, den Zungenreden. Und Paulus will jetzt in dieser Gemeinde Klarheit schaffen. Er will allen feste Gewissheit geben. Und er schreibt dort, Was aber die Geistbegabten betrifft, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Daher tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, ein Fluch ist Jesus. Also wer den Heiligen Geist Gottes hat, der kann nicht fluchen, der kann Jesus nicht fluchen. Und niemand sagen kann, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Also niemand kann das sagen. Wer bekennt, dass Jesus der Herr ist, der kann das nur durch den Heiligen Geist tun. Diese drei Worte aussprechen aus Überzeugung, aus vollem Herzen, kann nur der, der das im Heiligen Geist tut. Wir erinnern uns an die Frage, die Jesus einen Jüngern gestellt hat. Was sagen die Leute, wer ich sei? Da sagten die Jünger, ja, Johannes der Täufer, Elia. Nein, Jeremia oder irgend sonst ein Prophet. Dann fragte Jesus, aber ihr, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte ihm, Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wer ist Jesus? Ist er einfach eine historische Figur oder hat er überhaupt gelebt? Wissen wir von außerbiblischen Zeugnissen auch von Jesus oder nur von der Bibel? Ist er ein guter Mensch oder ein Vorbild? Für uns ist er der Herr, der Kyrios, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und wir dürfen nicht nur sagen, Jesus ist Herr, wir dürfen ja auch sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Paulus macht hier deutlich, nicht erst der, der außergewöhnliche Gaben besitzt, hat den Heiligen Geist, sondern jeder, der diese drei Worte von Herzen spricht, Jesus ist Herr. Er ist Herr, er ist Herr. Von den Toten auferstanden ist der Herr. Jedes Knie wird gebeugt, jeder Mund bezeugt, dass Jesus Christ ist Herr. Die zweite Wirkung ist Erkenntnis. Ihr habt doch nicht einen Geist empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Hier wird das Verhältnis vom Herrn zu einem Sklaven beschrieben. Und der Herr kann mit diesen Sklaven machen, was er will. Die leben ständig in Furcht. Und Jesus sagt, nein, solch einen Geist habt ihr nicht bekommen jetzt, damit ihr wieder in Furcht lebt. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wir leben jetzt in einem Verhältnis wie ein Sohn zu seinem Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, Gott ist unser Vater, der große, allmächtige Gott, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt, der die Erde ausbreitet und was auf ihr wächst, der den Menschen auf ihr Odem gibt und Odem denen, die auf ihr gehen. Wie ein Kind dürfen wir zu Gott kommen, zu diesem großen, allmächtigen Gott und ihm sagen, Abba. Das sind ja die ersten Worte, die ein Baby spricht, Papa. Das sind die gleichen Worte, Abba, Vater. Wie ein Kind dürfen wir die Nähe Gottes suchen, seine Hilfe. Das macht mich immer froh, dass Gott mich kennt. dass er weiß, wer ich bin, dass er für mich sorgt, wie ein guter Vater. Bis zu uns, wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Er hilft uns auch beim Beten. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Wir wissen nicht, was und wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wie können wir kleine Menschen diesen großen Gott erreichen? Der von sich sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Der in einem Licht wohnt, zu dem kein Mensch vordringen kann. Wie also sollen wir beten? Welche Worte sollen wir wählen? So kunstvolle Worte wie in den Psalmen oder einfach unseren Dialekt? Welche Haltung sollen wir denn einnehmen, wenn wir zu Gott kommen? Stehen, knien, Hände erheben? Wie sollen wir uns verhalten, dass Gott uns hört? Und was sollen wir beten? Wofür sollen wir beten? Ich denke an den kleinen Michael. Regula war bei uns im Hauskreis. Am anderen Morgen kriegen wir ein Telefon, sie ist im Spital. Ihre Nabelschnur ist gerissen und sie hat viel Blut verloren. Der kleine Michael kam auf die Welt, der lebte. Aber er wurde von der Blutzufuhr abgeschnitten, sein Gehirn wurde nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und sein Gehirn ist jetzt schwer beschädigt. Und jetzt wissen wir nicht, was wir beten sollen. Wir kennen diese Situation. Sollen wir beten, dass er gesund wird, dass Gott ein Wunder tut? Sollen wir beten, dass Gott ihn heimruft? Jetzt schwierig wird das in der Gebetsstunde, oder? Wenn die einen so beten und die anderen so. Ich denke, wir sollten das zulassen und aushalten und einander nicht beargwöhnen und nicht denken, dass der andere zu wenig Glaube hätte. Beide tun doch das aus gutem Willen. Beide möchten doch das Beste. Ja, wir wissen nicht, wie und was wir beten sollen. Der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Er bringt unsere Gebete vor Gott. Im Zimmer von Annemarie, da gibt es einen ganz kleinen Schieferstein, nur so groß. Und auf diesem Schieferstein stehen in weißer Schrift die Worte: Gott weiß und Gott führt, das genügt. Ja, das ist so. Wenn der Geist unsere Gebete vor Gott bringt, Gott weiß und führt, das genügt. Gott hat damals den Michael heimgerufen. Er hat es gut gemacht. Wir erleben die Führung des Geistes. Paulus und Silas sind nach einem heftigen Streit mit Barnabas mit konkreten Plänen zur zweiten Missionsreise aufgebrochen. Die wussten genau, was sie wollten. Wir gehen zurück, besuchen die alten Gemeinden und sehen, wie es ihnen geht. Also die hatten so Pläne, der Paulus, so wie wir auch Pläne haben. Aber ihre Pläne wurden durchkreuzt. Sie zogen aber das phrygische und galatische Land, da sie vom Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asia zu verkünden. Also kein Durchkommen, es geht weiter. Als sie aber gegen Mysien hingekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesus ließ es ihnen nicht zu. Zweimal hat es ihnen der Geist verwehrt. Sie wurden vom Heiligen Geist gehindert, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Ich habe mich immer gefragt, wie haben die das erlebt? Haben die eine Stimme Gottes gehört oder eine innere Stimme? Oder waren es Menschen, die sie nicht durchließen, also die Zollschranke war unten? Oder verhinderten Natur oder politische Ereignisse ein Durchkommen? Wir wissen es nicht, steht einfach nicht da. Ich war 15 Jahre Prediger in der FEG Thun, einer stattlichen, großen, traditionellen Gemeinde. War schon über 100 Jahre alt, diese Gemeinde. Mein Predigerkollege in Bern wurde pensioniert und wir hatten eine gute Beziehung und er hat mich zum Nachfolger vorgeschlagen in Bern. Ich dachte, ja, das ist gut. Passt, oder? Liegt im gleichen Kanton, schöne Hauptstadt in Bern. Kinder bleiben in der Nähe, ist auch eine traditionelle Gemeinde, also kann mein Dienst schön so weitergehen. Tatsächlich, ich wurde eingeladen zu einem Gespräch und erhielt prompt eine Absage. Das tat weh im ersten Moment. Der Geist Jesu ließ es nicht zu, einfach zu. Wenig später wurde ich von der FEG Gossau zum Prediger gewählt. Es war eine ganz junge Gemeinde, unkonventionell. Ich war erster, zweiter Prediger, da gab es keine Traditionen so. In meinem Lebenslauf, den ich kürzlich verfasst habe, habe ich geschrieben, in Gossau, St. Gallen, einer jungen Gemeinde, die kurz zuvor gegründet worden war, verbrachten wir 12 Jahre. Hier konnte ich meine Gaben wohl am besten entfalten, da ich ohne Außenstationen mich ganz auf die Verkündigung und die biblische Lehre konzentrieren konnte. Manchmal stehen uns ja die Wege offen. Wir könnten ohne weiteres diese Stelle annehmen, wir könnten dieses Haus kaufen, aber wir haben die innere Freiheit nicht dazu. Äußerlich offen, aber die innere Freiheit und Überzeugung fehlt. Wenn wir jetzt zusammen, jedes auf sein Leben zurückblickt, dann können wir sicher alle einstimmen. Du führst uns so wunderbare Wege. Eigentlich verstehen wir nicht, warum. Herr, wir denken, doch du wirst uns lenken in die Zukunft, die nur dir gehört. Denn du bist Herr und du regierst und dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden alle Zeit. Der Geist gibt die Frucht des Geistes. Im Galaterbrief steht die Frucht des Geistes im Gegensatz zu den Werken des Fleisches. die Werke des Fleisches, also das, was man bewirken kann, aus eigener Kraft, aus eigenem Tun, sind Unzucht, Götzendienst, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn und vieles mehr. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist ein Ergebnis, ein Resultat eines Prozesses. Am Anfang, da steht der Heilige Geist. Die treibende Kraft ist der Geist. Und da, wo wir diesem Geist Raum geben und er uns bestimmen kann, da entsteht die Frucht des Geistes. Wenn der Geist irgendwo sichtbar wird, dann ist es hier bei der Frucht. An der Frucht des Geistes kann man erkennen, ob ein Mensch vom Geist getrieben und geführt wird. Die Gnadengaben. In Korinther 12, im 1. Korinther 12 und im Römer 12 zählt Paulus die Gnadengaben auf, die Gott diesen Gemeinden gegeben hat. Es sind zum Teil unterschiedliche Gaben in Korinth und unterschiedliche in Rom. Ich habe hier beide Male zusammengezählt. Glaube, unterscheiden, Zungenrede, Erkenntnis, geben, ermahnen, Leitung, helfen, heilen, Lehre, Prophetie, dienen. Es ist keine abschließende Aufzählung. Wir wären froh heute für andere Gaben, für die Gabe, mit dem Computer und der Technik umzugehen, für die Gabe, eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Ja, es gibt Gaben, die wir auch heute brauchen und die wir auch heute von Gott bekommen. Paulus macht keinen Unterschied zwischen den sogenannten übernatürlichen und den natürlichen Gaben. Wenn wir da mal reinblicken, da steht die Zungenrede und das Geben nebeneinander. Prophetie und Dienen, helfen und heilen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will. Der Geist teilt so zu, wie er es will. Da gibt es keinen Grund, überheblich zu sein, wie die in Korinth mit der Zungenrede. Es gibt keinen Grund, sich minderwertig zu fühlen, wie der Fuß, der sagt, weil ich nicht Hand bin und nicht das machen kann, was die Hand alles bewerkstelligen kann, gehöre ich nicht zum Leib. Und der Paulus sagt, doch, der Fuß gehört deshalb doch zum Leib. Jedem wird die Gabe des Geistes zum Nutzen der Gemeinde gegeben und jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. In der FEG Gossau trafen wir uns 14 täglich zum Seniorentreff 55 plus. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich da beteiligt mit einer Bibelarbeit oder mit einem Thema. Anschließend, wir saßen so im Kreis, haben wir uns ausgetauscht intensiv über das, was wir gehört haben und haben so eine Diskussion miteinander gehabt. Ich habe eine Frau beobachtet über all die Jahre. Die hat sich an keiner Bibelarbeit beteiligt, kein Thema genommen. Sie hat sich auch nicht an der Diskussion beteiligt. Sie hat praktisch nie etwas gesagt. Aber wenn es zum Kaffee ging, dann war sie die Erste, die auftischte. und sie war die Letzte, die den Waschlappen wieder zur Seite legte. Das Gleiche habe ich beobachtet bei Gemeindemahlzeiten. Diese Frau war immer am Arbeiten und hat uns immer bedient. Sie hatte nicht die Gabe der Lehre. Und ich habe sie nie gedrängt, sich am Gespräch zu beteiligen. Sie hatte die Gabe des Dienens. Was ist das für ein Segen, wenn wir aufhören, die Gaben zu bewerten? Das sind die größeren, besseren, das sind die weniger guten. Wenn wir aufhören, die Gaben zu bewerten oder gegeneinander auszuspielen und uns freuen an dem, was uns Gott durch seinen Geist geschenkt hat. Bei der Frucht gilt jeder wie der andere. Bei den Gnadengaben gilt jeder anders als der andere. Paulus erinnert im Epheserbrief was sie in Jesus Christus alles empfangen haben. Ich habe noch einmal die Eingangsworte gelesen beim Epheserbrief. Da schreibt der Paulus an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Also dieser Brief ist an die ganze Gemeinde geschrieben, an alle, die an Christus glauben. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ich finde das so wichtig, dass wir daran erinnert werden, dass uns zugesagt wird, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir an Jesus Christus gläubig wurden. Hat jedes von uns den Heiligen Geist bekommen. Es gibt in der Gemeinde keine Zweiklassengesellschaft. Die überaus Frommen, die den Geist haben, und die Normalen. Und es gibt nicht solche, die mehr und solche, die weniger haben. Wir alle haben den Geist empfangen, als wir gläubig waren. Paulus ermahnt uns nun, wie wir mit diesem Geschenk umgehen sollen. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Wir sind versiegelt worden. Also Gott hat uns, der Heilige Geist hat uns sein Siegel aufgedrückt. So wie man einem Tier das Siegel aufdrückt oder einem Sklaven. Das heißt, dieses Tier gehört mir. Und so sagt der Heilige Geist, du gehörst zu mir. Und das will der Heilige Geist bewirken. Bis auf den Tag unserer Erlösung will der Heilige Geist uns bei Jesus halten. Wir betrüben ihn, wenn wir nicht auf ihn hören. Wenn wir ihn auf die Seite schieben und unsere eigenen Wege gehen und wenn wir ihn nicht akzeptieren, wenn wir dieses Halt, der Geist Jesu ließ es nicht zu, nicht akzeptieren, und sondern mit dem Kopf durch die Wand wollen. Paulus sagt, mach das nicht, sondern berauscht euch nicht mit Wein, das bringt nur Unheil, sondern lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Das heißt, öffnet euch und alle eure Lebensbereiche dem Geist. Lasst euch erfüllen vom Geist. Hier möchte ich die Worte meines Dogmatiklehrers Kurt Seidel sprechen lassen. Er schreibt, erfüllt meint das, was jemanden ganz ausfüllt, was ihn ganz bestimmt, was zu seinem Beweggrund, zu seiner Kraft wird, aus der heraus er denkt, redet und handelt. Und das soll nicht der Wein sein, der uns da ganz erfüllt, sondern das soll der Heilige Geist sein, der uns erfüllt und unser Denken, Reden und Handeln bestimmt. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sein, den Geist der Wahrheit. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Leider, jetzt hat es geklappt. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Mit Geist beschenkt. Das sind wir. Wir alle sind mit dem Heiligen Geist beschenkt. Wir haben diesen Geist von Jesus bekommen, als wir gläubig wurden an ihn. Dieser Geist ist da. Also der muss nicht neu kommen, sondern der Geist wartet nur, dass wir ihm Raum geben und uns ihm öffnen. Der Heilige Geist ist eine Gabe, eine Kraftwirkung und eine Offenbarung Gottes. Er verbindet uns mit Jesus und hält uns bei ihm. Durch den Heiligen Geist wirkt und wohnt Jesus Christus im glaubenden Menschen. Und darum sagt uns der Apostel Paulus, wenn wir im Geist leben, wenn wir das Leben haben mit Gott, jetzt lasst uns auch im Geist wandeln, lasst uns mit dem Geist in unser Leben gehen und so leben, wie der Geist uns führt, wie er uns Kraft gibt und wie er uns begleiten will. Amen.